NDR Info Frauenforum.
Words, some we don't say too easy. Words, some are spoken far too fast.
Frauen sprechen von vornherein in einer höheren Tonlage und sollte sich dann der Ton verschärfen, dann kann das in die Richtung schrill ausdriften, beziehungsweise dann wirkt die Frau sehr, sehr angespannt und dadurch auch sehr, sehr unsouverän.
Words tell me the reason why they keep dividing us into deflect our common task.
Mir fällt auch immer wieder auf, wenn Frauen was zu sagen haben in einer größeren Runde, dann bleiben sie sitzen. Sie melden sich zwar, aber dann bleiben die sitzen, dann kann man das nicht gut verstehen, das geht so halb unter. Ich sage, stellt euch hin und sagt im Geiste, hier bin ich und ich will euch sagen, ich finde das besser als das und dafür trete ich ein.
Words, is it right or wrong? Words, make sure of our boundaries. Words, make us feel big and strong. Set us apart from our enemies.
Ein Mann, Füße breit, ja, nimmt sich Raum und Platz. Schon alleine das ist, also das zum Beispiel merke ich auch ganz oft, dass Frauen körpersprachlich als auch stimmlich sich nicht diesen Platz nehmen, den sich Männer nehmen.
Schaff dir Raum und Gehör. Frauen als Rednerinnen. Eine Sendung von Cornelie Sonntag.
Die Bonner Rednerschule ist eine traditionsreiche Einrichtung. Nach ihrer Gründung 1978 verstand sie sich zunächst als rhetorische Aus- und Weiterbildungsstätte für Bundestagsabgeordnete. Später erweiterte sie ihr Lehrangebot auf Mitglieder der Landtage, Verwaltungsmitarbeiter und Menschen in der Wirtschaft. Heute hält sie auch Trainingsseminare in Berlin und München ab. Bedeutende politische Persönlichkeiten hat sie mit dem goldenen Mikrofon ausgezeichnet. Auf ihrer Homepage nennt sie als Beispiele Willy Brandt, Kurt Biedenkopf, Joschka Fischer, Richard von Weizsäcker, Otto Graf Lambsdorff, Oskar Lafontaine, Gregor Gysi und Sigmar Gabriel.
Klingt eindrucksvoll, nur fehlen in der Aufzählung die Frauen. Es gibt zwar einzelne Preisträgerinnen, aber sie sind in der Minderheit. Reden Frauen weniger mitreißend, weniger dynamisch? Klingen ihre Stimmen nicht so angenehm? Frauen haben längst Ministerposten erobert. Deutschland wird von einer Bundeskanzlerin regiert. Auch in großen Unternehmen schaffen sie es, wenn auch langsam, in Spitzenpositionen. Doch selten erlebt man den glanzvollen Auftritt einer Rednerin, die einen Saal oder ein Bierzelt zum Toben bringt. Die reißt mich nicht vom Stuhl, hört man oft aus dem Publikum. Ist es die Stimmhöhe? Fehlt die Kraft, eine donnernde Ansprache zu halten? Oder gibt es schlicht und einfach Vorbehalte, Hörgewohnheiten, die seit Generationen tief in uns verwurzelt sind?
Anke Wagenschütz ist Diplom-Sprechwissenschaftlerin und hat sich außerdem in der Psychotherapie weitergebildet. Seit 7 Jahren gibt sie Rhetorikseminare für Frauen in Berlin und Potsdam, trainiert Kundinnen aus der freien Wirtschaft und der Politik in Kommunikation und Konfliktmanagement.
Oft ist es so, wenn wir sehr aufgeregt sind, dass die Stimme relativ weit nach oben geht. Und das ist dann auch das, was bei Frauen eben gerne so wahrgenommen wird. Dieses, wenn die Stimme so sehr in die Höhe geht. Ne? Daran kann man arbeiten, dass wir mit der Stimme in der Tiefe bleiben. Es gibt so eine sogenannte Stimmmittellage. Und dass wir die auch behalten, um damit eben dann auch souverän und sicher zu klingen.
Eine der wenigen preisgekrönten Rednerinnen ist die Politikerin und spätere Bankmanagerin Ingrid Matthäus-Meyer. Schon zu ihren Studentenzeiten engagierte sie sich politisch, erst als Mitglied der FDP, später in der SPD. Sie war jahrelang stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Finanzexpertin ihrer Partei, wechselte dann in die Wirtschaft und war von 2006 bis 2008 Vorsitzende der Bankengruppe Kreditanstalt für Wiederaufbau. Reichlich Gelegenheit also für die inzwischen 69-Jährige, bei öffentlichen Auftritten eigene Erfahrungen zu sammeln und andere zu beobachten. Sie selbst sei froh und dankbar, eine tiefere Stimme zu haben, sagt sie. Aber vielen Rednerinnen wäre schon damit gedient, wenn die Mikrofone für höhere Stimmlagen günstiger eingestellt würden.
Bei der heutigen Digitalisierung des gesamten technischen Wesens muss es möglich sein, auch Mikrofone anders einzustellen. Man kann ja auch laut und leise und bestimmte Vibrationen kann man verändern. Also das geht, und Frauen, die keine gute Stimme, gut in Anführungsstrichen, für öffentliche Reden haben, sollten darauf achten, dass das geschieht.
An die These mit den ungünstigen Mikrofoneinstellungen mag der Rhetorikexperte David Parkott nicht recht glauben. Nun ja, es gibt bessere und schlechtere Mikrofone, räumt er ein, aber das ist nicht ausschlaggebend. Fehler Nummer eins ist aus seiner Sicht der Drang, ganz schnell viele Argumente über die Rampe zu bringen. Mentale Hetze nennt er das. Deshalb seine Mahnung:
Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann nehmen Sie sich die Zeit und entfernen sich bitte von dieser mentalen Hetze. Machen Sie Pausen, nehmen Sie sich Zeit, sprechen Sie langsam, sprechen Sie mal schnell. Variieren Sie Ihr Tempo. Tempowechsel ist zum Beispiel etwas, das macht eine Rede dynamisch.
Parkott hat Rhetorik studiert und beschäftigt sich mit der Wirkung mündlicher Präsentationen. Sie spielt, so seine These, eine entscheidende Rolle in Politik und Wirtschaft. Eindrucksvoll zu sprechen, das heißt für ihn, Bilder prägen, das Rationale und das Emotionale gleichermaßen einsetzen, die Persönlichkeit eines Menschen ausloten. Nicht nur an die Worte, sondern auch an die Gesten denken. Ellbogen, Arme einsetzen. Und der Inhalt? Schwierigkeiten sollten in einer Rede ruhig zur Sprache kommen, aber danach gilt es dann, auf ein positives Ende zuzusteuern. Zum Ausdruck bringen, ja, ich kenne die Probleme, aber ich kann sie lösen.
Dieser Methode bediente sich mit Bravour Oscar Lafontaine, als er noch in der SPD eine wichtige Rolle spielte. In einer temperamentvollen Rede, die später Legendenstatus erreichen sollte, wirbelte er im November 1995 einen Parteitag in Mannheim durcheinander. Die Delegierten stürzten daraufhin ihren bisherigen, glücklosen Vorsitzenden Rudolf Scharping, der eigentlich ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl angetreten war. Urplötzlich war Lafontaine mit im Rennen und siegte. Ein Redeausschnitt vom Parteitag.
Helmut Kohl hat in diesen Tagen Bedeutendes wieder geleistet. Er fuhr nach China. Ja, das ist ein großer Fortschritt. Ich erinnere mich noch an Kiesinger, der einen ganzen Wahlkampf geführt hat mit dem Wort China, China, China. Ich sage nur China. Er sagte unterbrochen China, um die gewaltige dämonische Bedrohung zu beschwören und unsere Leichtfertigkeit zu denunzieren. Heute ist Helmut Kohl in China. Dort hat er Generäle begrüßt. Es gab auch ein paar Verträge, mit denen er zwar nichts zu tun hat, aber er hat dabei gesessen, als unterzeichnet wurden. Und das Kanzleramt hat die Regie wieder klug eingefädelt. Er wollte uns die Schau stehlen. Er wollte uns die Schau stehlen. Ich glaube, wir dürfen in aller Bescheidenheit sagen, dass auch die Bäume des Helmut Kohl nicht in den Himmel wachsen.
Nicht immer geht die Wirkung nur von Lautstärke und Angriffslust aus. Manchmal helfen auch Witz und Ironie, um das Publikum mitzureißen. Schwer zu sagen, ob es auch einer Rednerin gelingen könnte, mit einem brillanten mündlichen Auftritt einen ganzen Saal umzustimmen. Kenner sagen, ja, wenn sie über die entsprechenden Netzwerke verfügt und insgeheim in Hinterzimmergesprächen Vorarbeit geleistet hat. Doch das ist etwas anderes als die damalige verbale Überraschungsattacke Lafontaines. Ihr haftete etwas Verwegenes, Machohaftes an.
Dennoch warnt David Parkott davor, von einer bestimmten Frauenrhetorik zu sprechen. Das führe zu pauschalen Urteilen. Zum Beispiel zu der häufig ins Feld geführten Behauptung, Frauen hätten sich eine eigene Wortwahl der Abschwächung oder Entschuldigung angewöhnt. Unsicherheitsfloskeln wie »Ich meine ja nur« oder »Wenn ich mir ein Urteil erlauben darf«, würden auch von vielen Männern benutzt. Fehler bei der Atmung, Betonung oder Modulation beobachtet er bei weiblichen wie auch bei männlichen Rednern.
Da pflichtet Ingrid Matthäus-Meyer sogleich bei. Erstens registriert sie eine wachsende Anzahl glänzender Rednerinnen, schon deswegen, weil mehr Frauen den Weg in Spitzenpositionen schaffen. Und zweitens?
Ich habe so viele Berge von männlichen Rednern miterlebt, die stocklangweilig geredet haben, dass man am liebsten weggelaufen wäre. Ich habe in der Wirtschaft sehr, sehr hohe Positionen in großen DAX-Unternehmen oder in den Banken in Frankfurt Redner miterlebt. Also es war ganz fürchterlich, dass die ihre Überlegungen nicht anders rhetorisch über die Rampe brachten, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss denen das mal erklären. Also da sind Frauen, glaube ich, im Prinzip nicht schlechter. Aber das Problem ist ein bisschen, dass doch einige zu wenig üben. Selbst wenn man eine Rede fertig hat, die meisten haben eine fertige Rede, das kann man einmal, zweimal, aber dann sollte man nur mit Stichworten arbeiten und den Rest genau im Kopf haben. Das Ziel muss sein, ich kenne die Argumente, ich bin richtig gut, keiner kann mir was vormachen und das erkläre ich Menschen, die vor mir sitzen, engagiert und zwar meistens auch ziemlich kurz.
Diese Erfahrung hat Isabella Wertes-Schütter auch gemacht. Die Intendantin des Hamburger Ernst-Deutsch-Theaters ist zugleich auch Abgeordnete der hamburgischen Bürgerschaft, bietet also eine seltene Kombination aus Bühnenerfahrung und parlamentarischer Praxis. Wie erlebt sie sich selbst im Plenum?
Für mich geht es immer besser, die Dinge vorher gut vorbereitet zu haben, auch aufgeschrieben zu haben und sich dann aber trotzdem davon zu lösen und dann frei zu sprechen. Ich brauche beides. Also ich brauche eine Grundlage, die ich mir erarbeitet habe und dann löse ich mich davon und spreche trotzdem frei.
Ich möchte souveräner auftreten und wirken, sagen viele Frauen, die in der Wirtschaft, der Wissenschaft oder als Parlamentarierin Karriere machen wollen. Vielleicht hat man ihnen in der Kindheit und Jugend vorgehalten, sie seien etwas hektisch und unsicher. Oft stimmt das gar nicht, aber diese Charakterisierung hat sich tief in ihnen eingeprägt. Zuschauer auf den Besuchertribünen des Bundestages kommentieren die Darbietung weiblicher Abgeordneter, manchmal mit dem Satz, die zetert ja so oder die keift.
Begriffe, mit denen man fast ausschließlich Frauenstimmen charakterisiert. Oder das Publikum vergleicht eine Rednerin mit einem Schulmädchen, das einen Aufsatz vor ihrer Klasse vorliest. Und manchmal trifft das ja auch zu. Hören wir hinein in den Vortrag einer Studentin, die in einem Rhetorikseminar übungshalber etwas über schlagende Verbindungen erzählen sollte.
Was bedeutet schlagende Verbindung? Sie fechten. Und sie fechten, dabei fechten zwei Personen aus zwei verschiedenen Verbindungen. Dabei sind sie nicht geschützt und schlagen trotzdem mit scharfen Klingen aufeinander ein.
Etwas eintönig und gleichförmig das Ganze. Und die Sprecherin hat die Chance, ihren Text ein bisschen zu ironisieren, überhaupt nicht nutzen können. Solche Schwächen registrieren Kenner bei Frauen häufiger als bei Männern.
Wenn es aber Schwächen und Fehler gibt, die bei Rednerinnen eher auftreten, dann gibt es dafür Gründe, die weit zurückreichen in die Kulturgeschichte der Geschlechter. So erklärt es die psychotherapeutisch geschulte Anke Wagenschütz.
Das hat natürlich auch einen Sinn, warum Frauen so reden und Männer so, schon allein von der Tonhöhe. Und das macht was aus. Also es macht was mit uns, wenn wir das hören. So. Also da müsste man wirklich ganz weit zurückgehen und sich fragen, ja, was hat die Stimme eines Mannes, was soll sie bewirken oder sollte sie mal bewirken und die Stimme einer Frau. Ne? Kann man sich ja in der Entwicklungsgeschichte des Menschen wirklich mal diese Frage stellen. Und natürlich ist ein Mann mit einer lauten und tiefen Stimme jemand, der dann, was auf heute gemünzt ist, jemand ist, wo wir also nach jahrtausendelangem Patriarchat ein sofortiges Ja viel schneller geben als bei einer Frauenstimme.
Soll heißen, Männern oblag im traditionellen Rollenverständnis eher das Befehlen, Frauen das Nachgeben und Einschmeicheln. Darüber sind wir zwar Gottlob längst hinweg, nur wirken überkommene Verhaltensmuster weiter, auch wenn wir es vielleicht gar nicht wahrhaben wollen.
Das gilt nicht nur fürs Sprechen, sondern auch für Gesten und Bewegungen. Ingrid Matthäus-Meyer schildert ihre Beobachtungen.
Mir fällt auch immer wieder auf, wenn Frauen was zu sagen haben in einer größeren Runde, dann bleiben sie sitzen. Sie melden sich zwar, aber dann bleiben die sitzen, dann kann man das nicht gut verstehen, das geht so halb unter. Ich sage, stellt euch hin und sagt im Geiste, hier bin ich und ich will euch sagen, ich finde das besser als das und dafür trete ich ein.
Das Aufstehen allein schafft aber auch nicht immer die gewünschte Autorität, findet Anke Wagenschütz. Denn
eine Frau steht oder sitzt anders als ein Mann. Wenn wir aber jetzt eine sichere Rede halten wollen, dann brauchen wir auch einen sicheren Stand. Eine Frau mit eng zusammengestellten Füßen, oft auch auf Hackenschuhen, ja, das ist per se nicht sicher. Ein Mann, Füße breit, ja, nimmt sich Raum und Platz. Schon alleine das ist, also das zum Beispiel merke ich auch ganz oft, dass Frauen körpersprachlich als auch stimmlich, sich nicht diesen Platz nehmen, den sich Männer nehmen.
Doch vielleicht will sie sich gar nicht unbedingt den Raum und Platz nehmen, den der Mensch braucht, um zu dominieren und andere zu überzeugen. Möglicherweise zweifelt sie an der Schlüssigkeit der eigenen Argumente und vielleicht sogar mit gutem Grund. Und die Fähigkeit zur Selbstkritik ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern, heißt es oft.
Ich glaube insgesamt, dass weibliche Abgeordnete eher versuchen, in der Sachlichkeit zu bleiben und ein Problem haben mit Schaufensterreden. Und was ich schon wahrnehme, ist, dass weibliche Kolleginnen sich selber da mehr in Frage stellen, als männliche Kollegen das tun. Und vielleicht einfach selbstkritischer sind,
findet Isabella Wertes-Schütter.
Eigentlich eine lobenswerte Wesensart. Sie sollte allerdings bei einem öffentlichen Auftritt nicht dazu führen, dass die Rednerin ihre Sätze mit allerlei Schnörkeln und Einschränkungen auffüllt, auf Kosten der Klarheit und Eindeutigkeit. Das fällt der Sprechtrainerin Anke Wagenschütz auf.
Bildhafte Sprache ist ganz wichtig für die Rede. Nur nutzen ganz viele von uns Frauen, und ich kenne das bei mir genauso, sehr oft die sogenannten Weichmacher im Sprechen. Also so vielleicht und sehr viel im Konjunktiv gesprochen und ein bisschen und ne, Stückchen weit und so weiter. Das ist sympathisch, finde ich, wenn man, also in bestimmten Momenten, und gleichzeitig ist es aber für eine flammende, überzeugende Rede in dem Moment nicht richtig am Platz, würde ich jetzt mal sagen.
Leidenschaft zu zeigen ist gut, Aufregung hingegen schädlich. Die ehemalige Journalistin Susanne Gaschke hat es nach ihrem Wechsel in ein politisches Amt in einer Krisensituation an sich selbst wahrgenommen. Als Kieler Oberbürgermeisterin trat sie im Herbst vergangenen Jahres nach langen Auseinandersetzungen um einen inzwischen als rechtswidrig eingestuften Schuldenerlass zurück. Später ärgerte sie sich darüber, dass ihr bei einer Rede, in der sie ihr Verhalten begründen wollte, die Stimme gekippt sei. Verhängnisvoll für eine Frau. Der größte Mist, der passieren kann, weil das gleich so hysterisch wirkt, sagte sie.
Hysterisch. Auch so ein Wort, das fast ausschließlich Frauen zugeordnet wird. In Miloš Formans weltberühmtem Film Amadeus gibt es eine Szene, in der Mozarts Schwiegermutter dem Komponisten eine Standpauke hält. Sie steigert sich in ihrer Wut und zugleich in der Tonlage, und im Kopf des Musikers entstehen die schwindelerregend hohen Koloraturen der Königin der Nacht.
Oh, Sie Ungeheuer! Für Sie existieren doch nur Sie selbst und Ihre Musik. So ist es doch. Dabei habe ich die Kleine immer wieder gewarnt. Such dir einen Mann, was bist du mit so einem Kindskopf? Wenn du dich mit dem verheiratest, wirst du nicht einmal einen Pisstopf besitzen, Sie selbstsüchtiges Subjekt. Ja, selbstsüchtig sind Sie, selbstsüchtig, ganz einfach selbstsüchtig. Hören Sie mich?
So wird das sogenannte Zetern von Frauen künstlerisch verfremdet und buchstäblich auf die Spitze getrieben.
Der Schriftsteller Kurt Tucholsky hat Ratschläge für gute und für schlechte Redner aufgeschrieben. Seine Tipps richteten sich selbstverständlich an beide Geschlechter, zu seinen Lebzeiten wohl vornehmlich an Männer. Während der Text mit den ironischen Empfehlungen fürs schlechte Vortragen langatmig die Untugenden eines öffentlichen Auftritts schildert, begnügt sich der Ratschlag für gute Redner mit wenigen Zeilen. Da heißt es:
Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Klare Disposition im Kopf, möglichst wenig auf dem Papier. Tatsachen oder Appell an das Gefühl. Schleuder oder Harfe. Ein Redner sei kein Lexikon, das haben die Leute zu Hause. Der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet, sprich nie länger als 40 Minuten. Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen. Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache, da steht man nackter als im Sonnenbad. Merke Otto Brahms Spruch: Was gestrichen ist, kann nicht durchfallen.
Durchfallen oder ankommen. Wer das Publikum im Auge behält, ist gut beraten. So die Empfehlung von Ingrid Matthäus-Meyer. Klar, bei Funk und Fernsehen fällt das Regulativ weg.
Aber wenn ich Leute vor mir habe, dann sehe ich da.
ob die anfangen, gelangweilt zu sein oder ob die nicken oder ob die auch klatschen. Ich arbeite sehr viel mit Handbewegungen, nicht nur, dass ich zähle 1, 2, 3, sondern bei der einen Preisverleihung wurde gesagt, sie arbeitet mit den Armen, sie hält sich fest, nicht so verhuscht am Mikrofon, also als müsste sie schämen, dass sie geboren ist, sondern ich bin wer, ich habe euch was zu sagen. Das Selbstbewusstsein bei Frauen, das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich den Frauen mitgeben kann.
Eigentlich sollte es ja gar nicht so auf die Wirkung des Gesagten ankommen, sondern auf den Inhalt, könnte man meinen. In dem Film »Die eiserne Lady« beschwert sich Margaret Thatcher zu einem Zeitpunkt, als sie noch auf dem Karrieresprung zur Premierministerin ist, bei lautstark pöbelnden Unterhauskollegen: »Ihr sollt euch nicht darüber beschweren, wie ich spreche, sondern lieber hören, was ich sage.«
Klar, so sollte es sein. So hört es Anke Wagenschütz auch oft von ihren Seminarteilnehmern. Es wäre doch schön, wenn allein die Argumente eine Rolle spielen würden, sagt uns der Verstand.
Und gleichzeitig sind wir Menschen. Und wir haben einfach tiefe psychologische Wurzeln. Also warum wir so sind, wie wir sind, ist festgelegt. Und das beinhaltet eben, dass das Wie dafür verantwortlich ist, dass das Was übertragen wird.
Doch welche Fähigkeiten kann man sich aneignen, welche Fehler abgewöhnen?
Das Tempo zu variieren ist sinnvoll. Leicht verständliche Passagen kann man schnell sprechen. Für schwierigere Sachverhalte sollte man sich und damit dem Publikum mehr Zeit gönnen. Das leuchtet ein. Doch schon bei der Frage, ob man mit Wortwahl und Betonungen auf den Applaus hin zielen könne, gehen die Meinungen der Fachleute auseinander. Natürlich geht das, findet zum Beispiel Isabella Werthes-Schütter. Man kann sich Pointen zurechtlegen, witzige Anspielungen einstreuen. David Parkott hingegen warnt davor, sich in dem Glauben zu wiegen, bei bestimmten Aussagen müsste das Publikum klatschen, und es passiert dann gar nichts.
Jedenfalls sollte man sich auf Enttäuschungen gefasst machen. Welche Vorzüge haben der Politikerin und Bankmanagerin Ingrid Matthäus-Meyer zu ihren Auszeichnungen verholfen?
Bei beiden Preisen wurde vermerkt, dass ich erstens klar spreche, dass ich meine Argumente sehr oft mit Zahlen versehe. Das habe ich immer gerne getan, damit am Zuhörer nicht einfach so ein ganzer Schwall von Argumenten ankommt, sondern erstens, zweitens, drittens, viertens. Und die Gegenargumente sind auch erstens, zweitens, drittens. Ich glaube, das war der Kern der Überlegung, dass ich nicht nur mit dem Kopf spreche, das heißt also gute Argumente und das sauber hintereinander gebracht, sondern mit dem Herz.
Eine gewisse Begabung ist bestimmt nützlich. Entscheidend jedoch sind der Mut zum öffentlichen Auftritt und Übung. Ingrid Matthäus-Meyer erlebte früh ihre Feuertaufe. Als Studentin engagierte sie sich im Kampf gegen die Notstandsgesetze. Nach einem Sit-in wurde sie in einem großen Hörsaal der Universität Münster aufgefordert, einem Auditorium von rund 1000 Menschen Situation und Forderungen der Protestierenden zu erklären. Es klappte. Ihre Scheu war überwunden.
Und dann hat sie noch eine Regel parat. Zu viel Detailkenntnis nützt weder der Klarheit im Kopf noch der Rede. Fachsimpelei zündet nicht.
Etwa in der Finanzpolitik war mein großer Vorteil, dass ich nicht Finanzpolitik gelernt habe. Ich bin Juristin, war Verwaltungsrichterin. Aber da ich etwas vertreten habe, wo ich selber erst lernen musste, habe ich das in einer Form getan, dass die Menschen es verstehen konnten.
Bleibt die Frage nach guten Rednerinnen in der heutigen Zeit, wobei selbst den Experten weniger Frauen aus der Wirtschaft einfallen als Politikerinnen, weil die in der Öffentlichkeit eher bekannt sind.
Welche Abgeordnete, welche Ministerin also spricht überzeugend oder gar mitreißend? David Parkott zögert mit der Antwort. Natürlich ist das eine Glaubens- und Geschmacksfrage, gibt er zu bedenken. Und von parteipolitischen Präferenzen oder Abneigungen muss man sich bei der Beurteilung ohnehin frei machen. Aber
ich finde zum Beispiel Frau Wagenknecht eine gute Rednerin, wie ihr Lebensabschnittsgefährte Herr Lafontaine nun mal auch ist. Was sie schafft, wie keine andere, ist, dass sie zum Beispiel, als sie sehr, sehr viel in der Krise gesprochen hatte, dass sie der Krise so eine Art Intellektualität mitgegeben hatte. Ich finde auch, dass Frau von der Leyen im Grunde eine gute Rednerin ist, sie aber manchmal eine nachteilige Wirkung erzielt, indem sie einfach zu schrill, zu aufbrausend, zu aggressiv daherkommt. Ein sehr anschauliches Sprechen beobachte ich auch bei Katja Kipping. Aber dann gibt es natürlich auch noch Typen wie Frau Künast, die natürlich sich ganz bewusst so verkauft, ihre Eigenmarke ganz bewusst so verkauft. Ich bin eine schrille, aufbrausende Frau, das ist mein Image, das ist ihr Alleinstellungsmerkmal, das ist sie, da ist sie aufrichtig.
Authentisch bleiben, lautet der Rat. Die persönliche Eigenart bewahren, sich nicht etwas aufzwingen, was dem eigenen Wesen widerspricht. Das hat sich Isabella Werthes-Schütter vorgenommen.
Ich bin immer sehr an der Sache orientiert und das muss ich auch unbedingt bleiben. Also ich kann keine reißerische Rede halten und das würde auch nicht zu mir passen. Ich kann entweder mit meinen Argumenten überzeugen. Wenn mir das nicht gelingt, habe ich kein anderes Instrumentarium zur Verfügung. Das möchte ich mir eigentlich auch nicht antrainieren.
Aus der Bundespolitik werden Sarah Wagenknecht und Katja Kipping von der Linkspartei und Renate Künast von den Grünen als talentierte Rednerinnen genannt. Oppositionspolitikerinnen also. Es ist wohl leichter, mit zündenden Sätzen die Regierung zu attackieren, als deren Politik zu verteidigen. Immerhin, die ebenfalls erwähnte Ursula von der Leyen lässt auch als Kabinettsmitglied immer wieder aufhorchen. Sie ist bekannt für ihre geschickten PR-Methoden. Doch wie steht es denn um die Redequalitäten der Bundeskanzlerin? Bringt sie ihre persönlichen Merkmale, ihre Authentizität über die Rampe?
Da wird David Parkott noch vorsichtiger. Auf alle Fälle hat sie Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahrzehnten, sagt er. Hören wir mal ein frühes Tondokument. Angela Merkel, noch in den Startlöchern ihrer Karriere, wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt als Ministerin für Frauen und Jugend, anno 1991.
Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Verbesserung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den alten Bundesländern, in den neuen Bundesländern, den bedarfsgerechten Erhalt. Hier überschneiden sich auch beide Teile meines Ministeriums recht gut, denn der Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz wird ja im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgemacht. Und trotzdem dient er dann auch den Frauen und ihrer Wahlmöglichkeit zwischen Familienarbeit, Berufsleben, Familie und Beruf.
Es klingt etwas gleichförmig. Noch sucht Angela Merkel nach treffenden Formulierungen. Sie wirkt nicht sehr selbstbewusst. Eben noch Kohls Mädchen, wie sie damals tituliert wurde. Und heute? Mit Sicherheit hat die Kanzlerin Trainingskurse absolviert, weiß David Parkott. Sie hat sich verbessert, sagt er, und will damit respektvoll andeuten, ein rhetorisches Kraftpaket ist die Regierungschefin des größten EU-Staates auch jetzt nicht. Sie will sich offenkundig so präsentieren, wie sie ist.
Ihre Berater sagen ja auch immer wieder, dass sie nur einen Stil zu pflegen hat und das ist der nüchterne, sachliche, besonnene Stil. Das kann sie, das macht sie, darin ist sie gut, das weiß sie und sie lässt sich da auf nichts anderes ein. Sie würde jetzt aber nie eine leidenschaftliche Rede halten, glaube ich, weil sie das einfach nicht kann. Ich habe sie auch öfter schon in Berlin gesehen, in Berlin erlebt. Sie hat so ihre Standardfloskeln, ihre Standard-Karlauer. Ihr Lieblingswort soll spannend sein. Wenn sie dann zu Bürgern spricht, das klingt ja spannend, das klingt ja spannend, dann sind das im Grunde immer dieselben Instrumentarien, die sie verwendet, um ein gewisses Interesse hier vorzugaukeln.
Eines ist klar. Heute und in naher Zukunft werden mehr Frauen Machtpositionen erlangen, allen Hindernissen und Rückschlägen zum Trotz. Nicht nur in den Parlamenten, sondern in den Unternehmen und in der Wissenschaft. Auf vielen Tagungen und Gesprächsforen sind weibliche Teilnehmer keine Ausnahmeerscheinung mehr und es wird anders debattiert als ehedem. Öfters auch mal im Kammerton, weniger auf Effekte bedacht.
Es geht nicht darum, dass wir Frauen jetzt den Redestil der Männer übernehmen. Ja, dass wir uns kleiden wie Männer, dass wir stehen wie Männer, dass wir reden wie Männer, sondern dass wir den weiblichen Redestil genauso sichtbar machen und eben integrieren in unsere Hörgewohnheiten, dass es irgendwann völlig normal ist, also dass es nebeneinander steht.
Was Anke Wagenschütz mit dem weiblichen Redestil meint, darüber lohnt es sich weiter nachzudenken. Wichtig ist wohl, dass sie oder er es schafft, die eigene Persönlichkeit mitklingen und mitschwingen zu lassen. Vielleicht ist es demnächst nicht mehr entscheidend, ob da jemand vom Pult oder Podium herunterdonnert und sich breitbeinig in Szene setzt.
Schafft ihr Raum und Gehör. Frauen als Rednerinnen. Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Cornelie Sonntag. Es sprachen Peter Bieringer und die Autorin. Technik Doris Umland. Regie Anja Brandt. Redaktion Doris Schiederich.